Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Jahrelang haben Malta und Zypern Abermillionen damit gemacht, Chinesen und Russen EU-Pässe zu verkaufen. 2 Millionen Investment für einen Pass. Jetzt hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die beiden Länder gestartet. Wir sprechen gleich darüber, wer an dem Modell bislang vor allem verdient hat. Außerdem geht es nach Großbritannien. Da sorgt das Corona-Management von Boris Johnson für immer mehr Kritik. In London, vor allem aber im Norden des Landes. Und wir blicken nach Spanien, wo sich die Parteien im fragmentierten Parlament auch bei wichtigsten Fragen nicht einigen können und wo so mancher schon von einem Failed State spricht.
European values are not for sale.
Europäische Werte sind nicht verkäuflich, das sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Nation kürzlich. Und sie meinte damit ganz explizit auch EU-Pässe. Sie hat das so klar gesagt, weil EU-Pässe in manchen Ländern nämlich sehr wohl gekauft werden können. In Malta, in Bulgarien und in Zypern, um genau zu sein. In diesen Staaten bekommt ein Pass, wer zahlt. In Zypern sind zum Beispiel 2 Millionen Euro an Immobilieninvestitionen fällig. Wer ins Land und damit in die gesamte EU kommt, das ist dann ziemlich egal. Auch kriminelle, korrupte Chinesen oder Russen sollen zyprische Pässe gekauft haben. Das hat kürzlich Al Jazeera berichtet. Die EU-Kommission will das jetzt aber eben nicht mehr mitmachen und hat nun ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Malta und Zypern gestartet. Über das Verfahren und diese goldenen Pässe möchte ich mit Hubert Faustmann sprechen. Er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung in Nikosia und ist Professor für Politikwissenschaften an der dortigen Universität. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Götzke.
Herr Faustmann, was könnte Zypern da jetzt aus Brüssel drohen?
Also ich denke, dass die schlechten Praktiken hier so eindeutig belegt sind, dass da mit Sicherheit Strafzahlungen drohen könnten. Aber ich denke, entscheidend wird der politische Druck sein, dieses Programm in dieser Form abzuschaffen. Da wird Zypern und wohl auch Malta nicht drum herum kommen.
Zypern steht ja schon seit Jahren wegen dieser Praxis der goldenen Pässe in der Kritik. Warum hat die Regierung daran festgehalten so lange? War es einfach zu lukrativ?
Es war extrem lukrativ, vor allen Dingen für die Eliten. Und es war ja so, dass man nach einigen Skandalen letztes Jahr das Gesetz geändert hat und 26 eindeutig Kriminellen die Staatsbürgerschaft wieder anerkannt hat und dann eben behauptete, jetzt sei die Überprüfung so gründlich, dass dieser Missbrauch ausgeschlossen sei. Und das Entscheidende an dieser Al Jazeera-Dokumentation war eben, dass das beweist, dass das eben nicht der Fall war, dass also die Schutzbehauptung Zyperns, dass ab jetzt nur Menschen ohne kriminelle Vorgeschichte die Pässe erwerben können, dass diese Schutzbehauptung eben nicht stimmt.
Da ist ja vor einer Woche der Parlamentspräsident des Landes zurückgetreten, weil er in einem Bericht von Al Jazeera, in jener Dokumentation mit verdeckter Kamera selbst solche Pässe vermittelt haben soll. Wie sehr hat dieser Fall auf Zypern selbst für Furore gesorgt?
Das schlug schon ein wie eine Bombe. Also es war ja so, dass es ein Parlamentarier war und der Parlamentspräsident quasi seine Hilfe angeboten hat. Er war nicht der direkte Vermittler, aber hat seine aktive Unterstützung angeboten. Und natürlich, wenn die Nummer 2 des Staates gehen muss, war das ein Riesenskandal. Vor allen Dingen, weil man weiß, wie weitreichend diese Geschäftspraktiken sind und wie weit die politische Elite eben in diese Geschäftspraktiken involviert sind. Und wenn das jetzt illegal passiert, also selbst in Verletzung der eigenen Gesetze, wird es natürlich auch politisch gefährlich für Menschen, die da drin involviert sind.
Wie viel hat der Staat da insgesamt mit verdient in den vergangenen Jahren?
Also die Schätzungen, die der Investitionsbetrag wird geschätzt zwischen 7 und 10 Milliarden Euro, wobei der Staat selbst aber nur sehr wenig profitiert hat. Also die direkten Steuereinnahmen seit Beginn dieses Programms werden zwischen 200 und 300 Millionen Euro geschätzt. Das ist also sehr, sehr wenig, was die Allgemeinheit davon direkt profitiert. Wer davon profitiert, sind andere, eben Politiker, Rechtsanwälte, Baufirmen, bis zum gewissen Grad Teile der Wirtschaft, die eben mit Bauarbeiten zu tun haben oder Luxusautos verkaufen. Aber es ist ein sehr kleiner Prozentsatz, der davon direkt profitiert und der wirklich positive Effekt auf die Gesamtheit, der ist nicht in dem Maße da, wie man es erwarten würde.
Das heißt, da wurden vor allem Luxus-Apartments mitgebaut und Luxusautos mitverkauft?
Ja, also ganz Limassol, das ist da am schlimmsten, wird jetzt mit Hochhäusern verbaut, die meistens leer stehen, weil diese Menschen ja gar nicht auf Zypern wohnen. die Ästhetik der Insel ruinieren und die Wohnpreise und Wohn- und Mietpreise so hochgetrieben haben, dass es für die normalen Zyprioten in Limassol immer schwieriger wird, Eigentum zu kaufen oder Wohnungen zu mieten. Also da sind die Auswirkungen sogar eher sehr negativ.
Sie haben ja schon die Elite angesprochen. Der stellvertretende Parlamentspräsident hat sein Amt ruhen lassen. Sind noch weitere Spitzenpolitiker dort involviert?
Also direkt betroffen waren bis jetzt nur der Abgeordnete Akel, der zurückgetreten ist, und der Parlamentspräsident, der mittlerweile auch zurückgetreten ist. Es ist ja so, dass Al Jazeera eben nachgewiesen hat, dass die zwei geltendes Recht gebrochen haben. Es gibt wenig Zweifel, dass ein Großteil oder sehr viele der politischen Elite Zyperns in dieses Passprogramm involviert sind. Entscheidend ist aber nicht, ob die damit Geld verdient haben, sondern entscheidend ist, ob sie, wie in der Dokumentation eben belegt, Gesetze gebrochen haben. Und wir wissen, dass Al Jazeera noch nachlegen wird. Es gibt wohl noch zwei weitere Dokumentationen und es ist damit zu rechnen, dass da weitere schlechte Praktiken aufgedeckt werden, in die möglicherweise eben auch noch mächtige Politiker involviert sein könnten.
Das heißt, die wichtigsten oder wichtige Politiker dieses Landes verdienen ihr Geld mit zweifelhaften, zum Teil illegalen Mitteln. Wie wird das denn in der Bevölkerung wahrgenommen?
Es ist gemischt. Also einerseits gibt es auf Zypern eine gewisse Grundbewunderung für Menschen, die Geld verdienen. Das ist auf der Insel leider sehr weit verbreitet. Es gibt eine Verachtung für die korrupten Eliten. Aber ohne, dass ich das in Protesten niederschlüge. Also ein sehr gemischtes Verhältnis, zumal man da noch bedenken muss, dass die Zyprioten sich halt 2013 von der EU sicher auch zu Recht ungerecht behandelt fühlten, als es einen Haircut gab und viele Menschen Gelder auf der Bank verloren hatten. Und das Programm wurde verkauft als eine Maßnahme, um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, nachdem die EU Zypern so schlecht behandelt hat. Und insofern ist da noch so eine Gerechtigkeitsdiskussionsdebatte mit reingerutscht, die diese Geschäftspraktiken leichter gemacht hat.
Nochmal ganz kurz zum Schluss, Herr Faustmann. Zypern hat ja jetzt vor diesem Verfahren angekündigt, diese Praxis einzufrieren. Warum hat diese Ankündigung in Brüssel nicht gereicht?
Weil man jetzt ja schon einmal schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, dass die Zyprioten ihr System eben nicht so reformiert haben, dass es über alle Zweifel erhaben ist. Und es geht eben darum, dass ja viele EU-Mitgliedsländer die Möglichkeit haben, über Investitionen Daueraufenthaltsgenehmigungen und dann eben nach 5 oder 6 oder 7 Jahren auch Staatsangehörigkeiten zu erwerben. Das ist nicht unüblich, aber dass man direkt und ohne, dass die Menschen länger in dem Land leben, Staatsbürgerschaften verleiht, das ist sicher eine Praxis, die EU nicht länger wird tolerieren wird. Und da stehen Malta und Zypern unter erheblichem Druck, das, sagen wir mal, auf die Standards zu bringen, die in der Mehrzahl der europäischen Mitgliedsländer Praxis sind.
Sagt Hubert Faustmann von der Uni Nikosia. Mit ihm habe ich über das Vertragsverletzungsverfahren gegen Zypern gesprochen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Götzke.
Wer entscheidet, auf welcher Grundlage in der Corona-Krise über Maßnahmen? Diese Debatte wird zurzeit nicht nur in Deutschland heftig geführt, sondern auch in manchen anderen europäischen Staaten. In Frankreich, wo die Regionen sich übergangen fühlen, wie wir gestern bei Europa heute berichtet haben, aber auch in England. Da ist vor allem der Norden des Landes mit dem Krisenmanagement von Boris Johnson unzufrieden. Der Norden leidet besonders unter der Pandemie. Die Menschen leben seit Monaten im Ausnahmezustand. Und jetzt hat Downing Street auch noch die höchste von 3 Corona-Alarmstufen über die Region verhängt. Christine Heuer.
In Manchester haben sie es kommen sehen. 10 Tage hat ihr Bürgermeister mit Ministern und Staatssekretären aus London verhandelt. Am Ende scheiterte eine Einigung an 5 Millionen Pfund. 5 Millionen, die Andy Burnham zusätzlich zu den 60 haben wollte, die die Regierung anbot. 5 Millionen, die London dann doch zu viel waren. Aus Gerechtigkeitsgründen. Liverpool und Lancashire, die beiden anderen Regionen in der dritten der strengsten Corona-Stufe, haben weniger bekommen. Als er vor die Presse tritt, brechen Enttäuschung und Empörung gleichermaßen aus Andy Burnham heraus.
Are they playing poker with places and people's lives through a pandemic? Is that what this is about?
Spielen die Poker mit dem Leben von Menschen in der Pandemie? Geht es darum, üben die Druck aus, um mit einem möglichst kleinen Betrag davonzukommen? Ist das die Art, wie sie das Land regieren?
Is that how they're running this country?
65 Millionen Pfund, das war Burnhams letzter Preis, Ja zu sagen zu weiteren Einschränkungen für seine Bürger. Darunter sagt er, kann er nicht für ihre Existenzen garantieren. Jetzt bekommt seine Region nur 22 Millionen Pfund für Covid-Tests. Andy Burnham, auch so kann man das rechnen, hat 38 Millionen Pfund verschenkt, als er das Angebot aus London ablehnte. Der Ballungsraum Manchester hat 2,7 Millionen Einwohner. Seit Juli leben sie ununterbrochen unter strengen Corona-Auflagen. Die Stadt muss alles daran setzen, dass nicht noch mehr Betriebe eingehen, nicht noch mehr Menschen arbeitslos werden. In Nordengland gibt es mehr Covid-Fälle als in anderen Regionen und weniger Reiche.
It is people working in pubs, in bookies, driving taxis, people too often forgotten. By those in power.
Es geht um Leute, die in Pubs arbeiten, bei den Buchmachern, die Taxi fahren, zählt Andy Burnham auf. Menschen, die zu oft vergessen würden von den Mächtigen. Zwei Drittel von einem mittleren Gehalt, rechnet der Labour-Mann vor, reichten vielleicht zum Leben aus. Zwei Drittel von einem niedrigen Gehalt nicht mehr. Und niedrige Gehälter sind in Manchester die Regel. Nach dem Scheitern der Gespräche stehen viele vor dem Aus. Dieser Wirt etwa, der seinen Pub schließen muss.
It's good news to finally get some information, to finally know.
Immerhin ist es gut, jetzt endlich zu wissen, woran man ist. Man kann aufhören, Pläne zu machen für den Betrieb, für die Angestellten. 10 Tage haben wir völlig in der Luft gehangen. Gefühlt war das ein Monat. Bis Freitagabend können sie in kleinen Gruppen noch trinken und feiern in den Pubs von Manchester. Um Mitternacht tritt die dritte Stufe in Kraft. Dann werden Pubs und Bars dicht gemacht. Man darf sich nicht mehr mit anderen Haushalten treffen. Fitnessclubs, Spielhallen, alles, was nicht lebensnotwendig ist, bleibt zu. Diese Friseurin glaubt nicht, dass das viel ändert. Die Leute werden sich nicht so streng daran halten wie im März und April. Der Gedanke, dass Weihnachten ausfällt. Wenn sie irgendwie können, werden sie die Regeln brechen, um die Familie zu sehen. Im Streit mit London gehört es zu den versöhnlicheren Aspekten, dass der Bürgermeister von Manchester die Bürger aufgefordert hat, sich trotz allem an die Regeln zu halten, um ihre Gesundheit nicht zusätzlich zu gefährden. Im Streit mit Manchester tritt auf der anderen Seite sogar der sonst stets zum Poltern aufgelegte Premierminister versöhnlich auf.
I bitterly regret any
Ich bereue bitter alle Maßnahmen, die Betriebe und das Leben der Menschen beschädigen. Ich hoffe aber, dass die Menschen verstehen, dass wir mit Manchester nichts aushandeln konnten, was nicht mehr im Gleichgewicht gewesen wäre mit den Vereinbarungen, die wir mit Merseyside und Lancashire getroffen haben. Seine Tür stehe weiter offen, schiebt Boris Johnson noch hinterher und verteidigt sich. Nicht zu handeln würde bedeuten, das Gesundheitssystem in Manchester und das Leben vieler seiner Einwohner noch größeren Risiken auszusetzen.
Not to act would put Manchester's NHS and the lives of many of Manchester's residents at risk.
Manchester steht nun unter den landesweit härtesten Ausnahmeregeln, Corona-Ausnahmeregeln. Christine Heuer berichtete. Ist Spanien ein gescheiterter Staat? Diese Frage haben in den letzten Tagen ein paar Korrespondenten in Madrid aufgeworfen und sich auch gleich die Antwort gegeben. Noch nicht, weil so einiges aus dem Ruder läuft. Zum Beispiel bekommen es die Parteien im fragmentierten Parlament zurzeit nicht hin, selbst in fundamentalen Fragen einen Konsens zu finden. In der Kritik steht vor allem die konservative Volkspartei. Sie verweigert sich zum Beispiel seit 2 Jahren der notwendigen Dreifünftelmehrheit für die Neubesetzung des obersten Justizrates. Der Rat ist für die Ernennung von Richtern zuständig und soll ihre Unabhängigkeit garantieren. Allerdings ist gerade deshalb der Streit um die Besetzung des Justizrates besonders heftig. Hans-Günther Kellner über den mangelnden Konsens in Spanien.
Schon vor fast 2 Jahren hätte das spanische Parlament den obersten Justizrat, das höchste Gremium der Justiz des Landes, neu besetzen müssen. Es ernennt und befördert Richterinnen und Richter. Allerdings verweigert die konservative Volkspartei ihre Stimmen, um mit einer nötigen Dreifünftelmehrheit im Parlament das Gremium personell zu erneuern. Sie fürchtet, meinen politische Beobachter angesichts der linken Parlamentsmehrheit um ihren Einfluss auf die Justiz. Nun schlägt der Vorsitzende der Konservativen Pablo Casado eine Reform zur Besetzung des Gremiums vor. Unser Gesetzentwurf soll die Unabhängigkeit der Justiz stärken. Wir wollen damit dem Verfassungsgebot entsprechen. Die Richter sollen die Richter selbst wählen. Allerdings gibt es auch gute Gründe gegen diese sogenannte Kooptation, dass also nur die Richterinnen und Richter selbst entscheiden, wer in ihren Kreis aufgenommen wird. Die Justiz dürfe nicht zum Staat im Staate werden, warnt Jordi Nieva, Lehrstuhlinhaber für Prozessrecht an der Universität von Barcelona. Damit würde aus der Justiz eine in sich geschlossene Gewalt werden. Außerdem schließt auch das die politische Einflussnahme nicht aus. Wir haben schon jetzt mehrere Richtervereinigungen, jede mit ihrer eigenen politischen Tendenz. Die meisten Mitglieder, fast zwei Drittel aller Richter, finden sich bei den konservativen Richterverbänden. Wenn also nur die Richter über die Zusammensetzung des obersten Justizrats entscheiden, so Nieva, wäre eine konservative Prägung der gesamten Justiz festgeschrieben. Die Regierungsmehrheit aus Sozialisten und der linken Podemos möchte die Blockade bei der Besetzung des Gremiums darum lieber auf andere Weise aufheben. Findet sich keine Dreifünftelmehrheit, solle der oberste Justizrat in einem zweiten Wahlgang nur noch mit einfacher Mehrheit vom Parlament gewählt werden. Doch auch davor warnt Jurist Nieva und zeigt auf die Erfahrung in den USA. 2013 blockierten die Republikaner in den Vereinigten Staaten die Neubesetzung von Richterstellen. Die Demokraten änderten daraufhin die notwendige Mehrheit und besetzten einige Posten neu. Aber als Trump an die Macht kam, hat er diese Möglichkeit ausgenutzt und vakante Stellen in seinem Sinne besetzt. Manchmal scheint es, es gebe keinen anderen Weg, als das Besetzungsverfahren zu ändern, aber so etwas kann wirklich zum Schuss ins eigene Knie werden. Die Probleme in der spanischen Justiz gehen für Nieva über die Besetzung des höchsten Gremiums der richterlichen Selbstverwaltung hinaus. Neue Richterstellen würden nicht transparent nach der Qualifikation von Kandidatinnen oder Kandidaten ausgewählt, beklagt er. Das Examen findet vor einer Kommission statt, die von der Regierung oder vom obersten Justizrat besetzt wird. Wenn die Regierung den Justizrat kontrolliert, kontrolliert sie auch die Ernennung aller Richter. Entscheidend sind zwei mündliche Prüfungen, in denen die Kandidaten je 5 juristische Lektionen aus einem Themenkreis von 320 Lektionen vorstellen. Sie haben sehr wenig Zeit dafür. Besonders problematisch, die Kommission begründet nicht, warum jemand bestanden hat oder nicht. Die Qualifikation eines erfolgreichen Kandidaten kann hinterher nicht überprüft werden. Was der Jurist hier nur andeutet, bei der Berufung ins Richteramt könnten somit auch andere Gründe eine Rolle spielen, beispielsweise Empfehlungen anderer Richterkollegen. Er fordert objektiv nachvollziehbare Kriterien. Doch für eine umfassende Reform wäre ein Konsens notwendig und der ist in Spanien in weiter Ferne. Nieva spricht nicht vom gescheiterten Staat, aber er macht sich Sorgen um die Zukunft des Landes. Die Volkspartei folgt dem Beispiel der Republikaner in den USA. Das Ergebnis? Blockade auf allen Ebenen. Dabei wäre in Situationen wie der gegenwärtigen Pandemie ein großer parteiübergreifender Konsens wichtig. Wenn die beiden großen Parteien gar nicht mehr zusammenfinden, kann das dazu führen, dass der Staat überhaupt nicht mehr funktioniert.
Und die politische Schlammschacht in Spanien dürfte heute weitergehen. Im Parlament stellt heute die ultranationalistische Partei Vox einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten. Hier im Programm übernimmt gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Tag für Tag. Und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.